SR Info. Bilanz am Mittag.
Der Kanzler in Kiew. Was Olaf Scholz und Wolodymyr Selenskyj zu besprechen haben, berichten wir gleich. Außerdem geht es um das gescheiterte Abkommen zur Vermeidung von Plastik. Und wir hören nach, wie es mit dem Trinkwasser in Homburg aussieht, das ja seit Tagen verunreinigt ist. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Tag.
SR Info.
Der Ukraine helfen, ohne Deutschland in den Ruch einer Kriegspartei zu bringen. So würde Olaf Scholz seine Haltung wohl in etwa darstellen. Der Ukraine helfen, aber ohne die nötige Konsequenz, siehe Taurus, oder doch schon längst zu sehr. Das würden seine Kritiker sagen, je nachdem, ob wir über FDP und Union oder BSW und AfD reden. Der Kanzler ist heute quasi mit seiner umstrittenen Ukraine-Politik im Gepäck in Kiew eingetroffen. Und er hat auch neue Militärhilfe mitgebracht. Die ist ja dringend nötig. Andrea Beer.
Am Wochenende befehligte Moskau erneut Angriffe mit Raketen und Drohnen in den Regionen Dnipropetrowsk, Tscherkassy, Zhytomyr, Poltawa, Ternopil und Kiew. Auch in der ukrainischen Hauptstadt herrschte Luftalarm, als der Kanzler dorthin unterwegs war. Die Fahrt war gut, sagt Olaf Scholz am Montagmorgen, als ihn Vize-Außenminister Oleksandr Mischenko am Kiewer Hauptbahnhof empfängt. Dann erklärt der Kanzler schriftlich, mit seinem Besuch wolle er Solidarität mit der Ukraine ausdrücken. Deutschland werde der stärkste Unterstützer der Ukraine in Europa bleiben, so Scholz, der Rüstungsgüter in Höhe von 650 Millionen Euro ankündigte, die noch im Dezember geliefert werden würden. Regierungssprecher Hebestreit ergänzte auf Nachfrage der ARD, das Geld sei Teil der bereits zugesicherten 1,4 Milliarden Euro, die die Bundesregierung im September zugesagt hat. Den von der Ukraine begehrten Marschflugkörper Taurus will Scholz nach wie vor nicht liefern. Auch sein Telefonat mit Wladimir Putin Mitte November sorgte in der Ukraine für Kritik. Die Kiewerin Olena Kvitkova sieht es so. Sie hätten Putin 10 Schritte voraus sein können und nicht erst 3 Jahre nach der Vollinvasion anrufen und mit ihm über irgendwas reden. Was kann man denn mit einem Mörder, mit einem Terroristen besprechen? Man muss ihn ignorieren und dem erst vor Gericht das letzte Wort geben, wenn das Urteil gegen ihn gefällt wird. Mit dem Putin-Telefonat habe Olaf Scholz die Büchse der Pandora geöffnet, war auch Präsident Wolodymyr Selenskyj erzürnt. Am Vormittag begrüßte der Präsident Olaf Scholz und die beiden besuchten verletzte Soldaten in einem Krankenhaus und in Maidan. An der Wand für Gefallene legten sie Kränze nieder. Beim Besuch der neuen EU-Kommissionsspitzen am Sonntag hatte Selenskyj wiederholt, die Ukraine brauche unbedingt eine NATO-Einladung. Wir haben die NATO auf der Agenda. Eine Einladung an die Ukraine, der NATO beizutreten, ist für unser Überleben notwendig. Diese Einschätzung teilt auch der Kiewer Militäranalyst Mykola Biliskov. Er bringt die Lage so auf den Punkt. Um die Russen an den Verhandlungstisch zu bringen, müssen wir die Frontlinie stabilisieren. Um die Frontlinie zu stabilisieren, brauchen wir zusätzliche Ressourcen, sowie die Aufhebung aller Beschränkungen. Denn sonst haben die Russen im Moment gar keinen Anreiz, sich an den Verhandlungstisch zu setzen, weil sie glauben, dass sie die Frontlinie mit Gewalt verändern können. Vor allem im Osten steht die Ukraine militärisch unter großem Druck der russischen Angreifer.
Andrea Beer hat über den Kanzlerbesuch in Kiew berichtet. Daheim in Berlin wird im Wahlkampf noch immer das Ampel-Aus aufgearbeitet. In diesen Tagen vor allem von der FDP, wenn auch eher unfreiwillig. Nachdem deren D-Day-Scheidungspapier öffentlich wurde, ist man in Erklärungsnot, mindestens was die Wortwahl angeht. Umso bemerkenswerter gestern der forsche Auftritt des Parteichefs und geschassten Finanzministers Lindner in der ARD. Georg Schwarte.
Der D-Day und die Liberalen. Ein Wort, ein Papier sorgt für Furore. Dazu der Vorwurf von Staatsschauspielerei. FDP-Chef Lindner aber sieht sich und seine Partei als Opfer.
Jetzt gehe ich durch diesen Hagelschauer mit faustgroßen Hagelkörnern. Aber das mache ich ja deshalb, weil ich an etwas glaube und gerne wissen will, ob das bei den Bürgerinnen und Bürgern Unterstützung findet.
Unterstützung möchte er für das Ampel-Aus, aber da sind die Umstände, die nahelegen, was Bundeskanzler Scholz am Wochenende lautstark behauptete.
Lindner und seine FDP haben die Arbeit der Bundesregierung über Monate hinweg systematisch sabotiert.
Sabotage? Da sitzt FDP-Chef Lindner in der ARD bei Karin Mioska und ist empört. Wir Saboteure?
Nein, das weise ich zurück.
Das ist dieses Dokument, das sagt es
auch. Frau Mioska, als dieses Dokument fertiggestellt worden ist, wie wir heute wissen, hat zeitgleich im Kanzleramt jemand 3 unterschiedliche Reden von Herrn Scholz geschrieben.
Aber wann wusste der FDP-Chef was? Nebulös bis dahin seine Formulierung, er habe das Papier nicht zur Kenntnis genommen. In der ARD dann ein Christian Lindner, der in Varianten antwortet.
Das Erste, ich kannte dieses Papier nicht. Und dennoch will ich sagen, dass ich nicht ein Problem damit habe, dass es erstellt worden ist.
D-Day, offene Feldschlacht. Wir mussten uns vorbereiten, sagt Lindner, wie alle anderen Parteien ja auch.
Das will ich unumwunden und glasklar sagen.
Das sagt er an diesem Abend unumwunden oft und es folgen Bekenntnisse auf Lindner-Art.
Ich leugne nicht, sondern im Gegenteil, ich bekenne mich dazu. Ich bekenne mich dazu. Entweder politischer Wechsel in der Sache oder gemeinsam herbeigeführte Neuwahlen oder die FDP wäre aus der Ampelkoalition ausgeschieden.
Es habe ja auch andere Papiere mit anderen Varianten bei der FDP gegeben. Der Haken, niemand kennt sie. Auf dem Tisch nur der durchorchestrierte Ausstiegsentwurf und jetzt ein Angebot.
Mach ein Angebot. Mhm. Wenn andere Parteien ihre internen Papiere auch öffentlich machen würden, dann macht die FDP das auch.
Lindner selbst, der ja mit faustgroßen Hagelkörnern kämpft, bittet übrigens auch um Verständnis und leidet, wenn das Publikum bei Mioska an den falschen Stellen klatscht.
Glauben Sie nicht, dass es niemanden gibt, der sich mehr darüber ärgert als ich, dass ich bei Fragen, wie Sie sie gerade gestellt haben, hier das Publikum erlebe, dass es applaudiert, wo ich gerade mein Staatsamt aufgegeben habe für meine Überzeugungen.
Überzeugungen? Überzeugt ist Lindner jedenfalls, dass er weiter Parteichef bleibt. Rücktritt?
Ich habe nicht die Absicht, nein. Und ich habe die Absicht, mich bei meiner Partei zu bewerben als Spitzenkandidat.
Ein Spitzenkandidat einer Partei, der jetzt mit Ex-Justizminister Buschmann einen neuen designierten Generalsekretär hat. Und der machte in der ARD dann das, was so ein Generalsekretär eben macht. Vorwärtsverteidigung. Seine Partei sei in ein schlechtes Licht gerückt worden, seine Lesart. Und außerdem sei die Aufarbeitung der D-Day-Affäre ja rasend schnell passiert.
Das zeigt, glaube ich, dass man darauf vertrauen kann, dass die FDP eine Partei von Anstand und Integrität ist.
Anstand und Integrität. Christian Lindner hätte das am Abend nicht schöner sagen können.
Georg Schwarte war das aus Berlin. 227 Kilogramm Plastikmüll verursacht jeder Deutsche pro Jahr, statistisch, so sagt es die Deutsche Umwelthilfe, angesichts der Tatsache, dass nun wohl eher mehr Plastikmüll dazukommt. Denn in Südkorea sind die Verhandlungen von mehr als 170 Staaten über ein UN-Abkommen gegen Plastikverschmutzung ohne Einigung zu Ende gegangen. Blockiert wurde die durch eine Handvoll Staaten mit großer Ölproduktion. Und das, obwohl riesige Plastikmüllberge im Meer treiben, ganze Strände überziehen und Mikroplastik inzwischen in der Luft, in Frischwaren und sogar in menschlicher Muttermilch nachgewiesen wird. Verena von Ondarza berichtet.
Es ist ein emotionaler Appell, mit dem sich Juan Carlos Monterrey Gomez von der Delegation aus Panama noch einmal an die Teilnehmer des Plastikgipfels in Busan wendet.
This is not about commas nor brackets.
Hier geht es nicht um Kommata oder eckige Klammern in einem Vertragstext. Hier geht es um das Kind an einem Küstenort, das schon morgen wieder mit plastikverseuchtes Wasser trinkt, und um den Fischer, der statt Fisch Müll aus seinen Netzen holt. Wir verhandeln hier den wichtigsten globalen Vertrag seit dem Pariser Klimaabkommen. Die Plastikkrise ist nicht nur eine Umweltkrise, sie ist ein moralisches Versagen.
It is a moral failure.
Derzeit werden weltweit rund 400 Millionen Tonnen Plastik jedes Jahr produziert. Recycelt werden davon im weltweiten Schnitt weniger als 10%. Fast 150 Millionen Tonnen werden nicht fachgerecht entsorgt oder landen in der Natur. Meeresforscherin Melanie Bergmann vom Alfred-Wegener-Institut hat als Mitglied der deutschen Delegation die Verhandlungen in Busan begleitet.
Eine Begrenzung der Produktion ist deswegen so wichtig, weil sie einfach der wichtigste Hebel ist, um die Plastikverschmutzung einzudämmen. Es ist prognostiziert, dass sie sich verdreifachen wird bis zum Jahr 2060. Und dementsprechend wird natürlich auch der Müll und damit die Umweltverschmutzung stark zunehmen.
Problematisch ist das auch deshalb, weil für die Plastikproduktion derzeit etwa 16.000 verschiedene sogenannte Additive, also Zusatzstoffe, eingesetzt werden, etwa um für mehr Elastizität zu sorgen. Ein Drittel dieser Additive wird als gefährlich eingestuft. Bei rund 10.000 ist noch nicht bekannt, wie und ob sie Mensch und Natur schädigen. Am Ende konnten sich die mehr als 60 Staaten, die schon vor Beginn der Konferenz ein ambitioniertes Abkommen zur Begrenzung von Plastikmüll forderten, in den Verhandlungen in Busan aber nicht durchsetzen. Auch Deutschland gehörte von Beginn an zu dieser sogenannten High Ambition Coalition. Diese ist im Verlauf des Gipfels stark gewachsen. Als die Vertreterin von Ruanda am Sonntagabend alle diejenigen auffordert, aufzustehen, die ein ambitioniertes Abkommen fordern, erhebt sich fast der gesamte Saal.
I invite everyone who supports this statement to stand up for ambition.
Minutenlang applaudieren Delegierte und Beobachter von Umweltorganisationen. Mehr als 100 Staaten hatten zuvor die Erklärung für ein ambitioniertes Abkommen unterzeichnet. Dieses hatte die Formulierung eines konkreten Reduktionsziels für die Produktion von Plastik und Regelungen für den Einsatz von gefährlichen Chemikalien vorgesehen. Da jedoch auf UN-Ebene im Konsens entschieden wird, bleibt diese Aktion nicht mehr als der Versuch, so etwas wie Aufbruchstimmung in das folgende Jahr mitzunehmen. Gescheitert ist die Vision von einem ambitionierten Abkommen am Widerstand von erdölfördernden und plastikproduzierenden Staaten. Diese hatten sich in einer Koalition zusammengeschlossen, die jede Regelung zur Produktion von Plastik ablehnt.
Wir reden hier über Plastikverschmutzung. Wenn wir die angehen wollen, gibt es keinen Grund, über Produktion zu reden. Die Verschmutzung ist das Problem, nicht das Plastik an sich.
Betont der Vertreter von Saudi-Arabien. Im Anschluss fordert er, den gesamten vorgeschlagenen Vertragstext als in Klammern gesetzt zu betrachten, also alles zur Disposition zu stellen. Am Ende ist die Tatsache, dass man sich nicht einigen kann, der einzige Konsens, der bleibt. Um 1.20 Uhr in der Nacht fällt in Busan der Hammer.
Nichts gilt als vereinbart, solange nicht in allen Punkten Einigkeit herrscht.
Diesen Satz wiederholt Verhandlungsführer Luis Vallas Valvidieso aus Ecuador fast mantrahaft immer wieder im Laufe des Abends. Die Verhandlungen um ein internationales und verbindliches Plastikabkommen sollen nun im kommenden Jahr in die nächste Runde gehen.
Sie hören die SR-Info-Bilanz am Mittag. Warnstreiks bei Volkswagen und das schon tagelang verkeimte Trinkwasser in Homburg sind gleich noch zwei unserer Themen. Jetzt haben wir erstmal die Meldungen für Sie. Heute mit Katrin Aue.
In Frankreich wird in den kommenden zwei Wochen gestreikt. Betroffen sind auch Lothringen und das Elsass. Für Donnerstag haben fast alle Gewerkschaften die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Vor allem im Schul- und Bildungssektor soll es Streiks geben. Protestiert wird unter anderem gegen die Einführung von 3 unbezahlten Krankheitstagen. Eine andere Gewerkschaft ruft hierzu gleich 3 Streiktagen auf, ab Dienstag nächster Woche. Bei der Parlamentswahl in Rumänien zeichnet sich ein Wahlerfolg für die regierenden Sozialdemokraten ab. Nach Auszählung fast aller Stimmen landen sie bei rund 22%. Allerdings kommen mehrere ultrarechte Parteien zusammen auf mehr als 31%. Es wird mit schwierigen Koalitionsverhandlungen gerechnet. Im westafrikanischen Guinea sind viele Menschen bei Ausschreitungen in einem Fußballstadion gestorben. Nach Agenturberichten gibt es rund 100 Tote. Auslöser der Gewalt bei dem Fußballspiel war offenbar eine umstrittene Entscheidung des Schiedsrichters. Zuschauer sollen Steine geworfen und das Spielfeld gestürmt haben. Premierminister Bah sprach nach Angaben lokaler Medien von einer Massenpanik. Der Alpenschneehase ist Tier des Jahres 2025. Er folgt damit nach Angaben der Deutschen Wildtierstiftung auf den Igel. Der Alpenschneehase gilt in Deutschland als extrem selten. Er kommt hierzulande nur in Bayern vor, und zwar in Lagen ab etwa 1300 Metern. Der Schneehase hat mit dem Klimawandel und dessen Folgen sowie mit dem Wintersport zu kämpfen. Laut Wildtierstiftung schütten die Tiere in der Nähe von Skigebieten verstärkt Stresshormone aus, was ihre Überlebenschancen verringern könne.
SR Info.
Nun also Warnstreiks, die nächste Stufe im Streit zwischen Konzernspitze und Arbeitnehmern beim Autobauer Volkswagen. Die IG Metall will heute in 9 der 10 deutschen VW-Werke die Produktion zeitweise zum Stehen bringen. Sie wehrt sich damit gegen milliardenschwere Einschnitte bei Europas größtem Autobauer. VW fordert von den Mitarbeitern eine Lohnkürzung von 10%. Auch Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen stehen im Raum. NDR-Reporter Helmut Eickhoff zur Frage, wie die Stimmung bei den Beschäftigten heute ist.
Ja, sie sind wütend und wollen ein Zeichen setzen. Man müsse kämpfen und Zähne zeigen, so die Vorsitzende des Konzernbetriebsrates Cavallo auf einer Kundgebung im Wolfsburger Stammwerk. Die Warnstreiks heute, die sind ein Vorgeschmack auf das, was kommen könnte in den nächsten Wochen und Monaten. Die Gewerkschaft IG Metall droht mit dem so wörtlich härtesten Tarifkampf, den Volkswagen je gesehen habe. Im Tarifstreit scheint aktuell keine schnelle Lösung in Sicht. Betriebsrat und Gewerkschaft hatten ja ein Angebot auf den Tisch gelegt mit Verzicht auf Lohn Plus und Boni. Laut Arbeitnehmerseite könnten so 1,5 Milliarden eingespart werden. Volkswagen aber sieht das anders. Kurzfristige Effekte könne es durch dieses Angebot geben, ja, aber keine nachhaltige finanzielle Entlastung für die kommenden Jahre. Volkswagen befindet sich in einer schweren Krise. Vor allem die Kernmarke VW ist nicht mehr profitabel. Die Werke sind schlecht ausgelastet und gleichzeitig zu teuer. Das Unternehmen schließt nicht aus, ganze Standorte dicht zu machen.
Heute große Warnstreiks bei Volkswagen, nicht nur in Wolfsburg. Helmut Eickhoff hat uns informiert. Das UN-Palästinenser-Hilfswerk UNRWA ist massiv ins Zwielicht geraten angesichts der Vorwürfe, dass einige seiner Beschäftigten an dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober beteiligt waren. Als Konsequenz muss UNRWA seine Arbeit in Israel im kommenden Jahr einstellen. Das israelische Parlament hat einen entsprechenden Gesetzentwurf gebilligt, der Organisation die Tätigkeit auf israelischem Staatsgebiet untersagt. Damit ist allerdings auch die Arbeit in den Palästinensergebieten nahezu unmöglich, weil Israel die Grenzübergänge kontrolliert. Wie die Vereinten Nationen damit umgehen wollen, das berichtet aus New York Charlotte Voss.
Im offiziellen Betrieb der Vereinten Nationen in New York herrscht in puncto UNRWA lautes Schweigen. Unter anderem, weil die Israelis UN-Generalsekretär Antonio Guterres vor einiger Zeit zur Persona non grata erklärt haben. Womit der Portugiese, der das Palästinenser-Hilfswerk als alternativlos bezeichnet, für die Netanyahu-Regierung kein diplomatischer Gesprächspartner mehr ist. Fakt ist auch, dass das israelische Parlament mit seinem umstrittenen Gesetzbeschluss UNRWA, salopp gesagt, den Stecker gezogen hat. Könnten die USA als Schutzmacht Israels noch Einfluss nehmen? Richard Gowen von der Denkfabrik Crisis Group in New York bezweifelt das. Spätestens seit dem Wahlsieg von Donald Trump, der weder die UN noch UNRWA befürwortet. Ohne das Hilfswerk mit seinen vielen lokalen Kräften läuft in Gaza in der Westbank im Westjordanland nichts. Von Lebensmitteln über Alltagsgegenstände bis hin zu Schulen und Krankenhäusern. Bei der Frage nach einem Plan B ist es wichtig zu verstehen, worum es Israel eigentlich geht. Wer wie Hilfe leistet, ist dabei nachrangig, meint Gowen, der sich seit vielen Jahren mit der UNO befasst. Im Kontext mit einer Ein-Staaten-Lösung sei Israels Ziel ein rein politisches. Der Grund, warum Israel sich so darauf fokussiert, UNRWAs Arbeit zu stoppen, sind die Resolutionen, auf denen es basiert. Sie geben den Palästinensern das Recht, in die Häuser zurückzukehren, die sie verloren haben. Und mit der Schließung der Behörde versucht Israel nun im Grunde genommen, eine symbolische Verbindung zum Rückkehrrecht der Palästinenser zu kappen. Aus israelischer Sicht kann man mit dem Welternährungsprogramm oder der UN-Flüchtlingsagentur problemlos zusammenarbeiten, weil deren ursprüngliches Mandat nichts mit den palästinensischen Rückkehrrechten zu tun hat. UNRWA wurde im Dezember 1949 durch die Resolution 302 der Generalversammlung der Vereinten Nationen gegründet. Das Mandat wurde mehrfach ergänzt. Es wäre auch an der Generalversammlung, das Mitgliedsland Israel zu bestrafen, wenn es UNRWA an seiner Arbeit hindert. Zum Beispiel könnte Israel das Stimmrecht entzogen werden. Die Generalversammlung könnte diesen Weg einschlagen, aber ich denke, die Israelis würden das einfach ignorieren. Und die Sorge wäre dann groß, dass die Trump-Regierung nicht nur UNRWA nicht mehr finanzieren würde, sondern auch die Finanzierung anderer Teile der UNO einstellen könnte. Und viele Republikaner im Kongress in Washington wollen genau das, die Finanzierung der UNO, gerne einstellen. Das ist also eine fast aussichtslose Situation für die UN-Führung.
Dark and impossible situation for the UN leadership to be in.
Ab heute dürfte es in puncto UNRWA am Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York wieder etwas lauter werden. Zum letzten Mal vor der Trump-Ära haben die USA im Dezember nochmal den Vorsitz im Weltsicherheitsrat. Erst vergangene Woche hatte Washington dort eine Gaza-Resolution geblockt.
The draft resolution has not been adopted.
Sie hätte dem Palästinenserhilfswerk den Rücken gestärkt. Aber den USA fehlte die Freilassung aller Hamas-Geiseln als Bedingung für einen Waffenstillstand in Gaza klar zu nennen. Nun müssen sie sich dafür am Mittwoch in der Generalversammlung erklären. Dieses Gremium stimmt dann eine Woche später über eine weitere Resolution mit UNRWA im Mittelpunkt ab. Eine Mehrheit dort gilt als sicher.
Charlotte Voss. Von der Befreiungsorganisation zur politischen Partei. Dieser Weg ist nicht einfach und der zu einer politischen Partei, die Zuspruch und Nimbus konservieren kann, ist noch härter. Das erlebt der ANC in Südafrika und das erlebt nun auch die SWAPO im benachbarten Namibia. Auch sie kämpft mit sinkenden Zustimmungsraten, unter anderem wegen der hohen Jugendarbeitslosigkeit und einer mangelhaften Gesundheitsversorgung, fordert vor allem die junge Generation Veränderungen. Die ehemalige deutsche Kolonie mit einer Bevölkerung von rund 3 Millionen Menschen gilt aber als stabile Demokratie. Wegen teils chaotischer Zustände bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen vergangene Woche sehen sich die Behörden in Namibia nun aber mit großer Kritik konfrontiert. Stefan Überbach.
Auch am 5. Tag nach den Wahlen in Namibia ist völlig unklar, wer das Land in den nächsten 5 Jahren regieren wird. Laut ersten Teilergebnissen, die von der Wahlkommission in der Hauptstadt Windhoek veröffentlicht wurden, liegt die Regierungspartei SWAPO bei der Parlamentswahl leicht in Führung. Auch die SWAPO-Kandidatin für das Präsidentenamt, die bisherige Vize-Staatschefin Netumbo Nandi-Ndaitwa, hat danach knapp die Nase vorn. Allerdings sind erst rund 10% der Wahlbezirke ausgezählt, die Resultate daher nicht wirklich aussagekräftig. Die Wahl hätte eigentlich am vergangenen Mittwoch über die Bühne gehen sollen, ist aber wegen zum Teil chaotischer Verhältnisse in vielen Wahllokalen bis zum Wochenende verlängert worden. Stimmzettel hatten gefehlt, Auszählungsmaschinen waren defekt. Die Wählerinnen und Wähler mussten stundenlange Wartezeiten in Kauf nehmen. Namibias Wahlkommission hatte daraufhin entschieden, die Wahl in einigen Bezirken zu verlängern. Rechtsexperten halten das für illegal, auch weil in anderen Wahllokalen schon seit Donnerstag ausgezählt wird. Die Opposition spricht von Manipulation. McHenry Wenani, Präsident der Demokratischen Volksbewegung. Für uns geht es nicht darum, zu gewinnen oder zu verlieren. Wir wollen, dass Wahlen frei und fair sind. In diesem Land ist es aber zu einer klaren Unterdrückung des Wählerwillens gekommen. Wählerinnen und Wähler wurden entmündigt. Ihnen sind verfassungsmäßige Rechte genommen worden. Panduleni Itula, der aussichtsreiche Präsidentschaftskandidat der Oppositionspartei IPC, Unabhängige Patrioten für einen Wechsel, nennt das Wahlchaos inakzeptabel und will die Ergebnisse nicht anerkennen, selbst wenn er zum Sieger erklärt werden sollte, sondern sich vor Gericht für eine rechtsstaatliche Lösung stark machen. Seine Anhänger ruft Itula dazu auf, besonnen zu bleiben.
Be brotherly, be sisterly.
Seid brüderlich, seid schwesterlich, lasst uns wachsam sein und nichts tun, was als Verstoß gegen die Gesetze gewertet werden könnte. Auch bei den Menschen in Windhoek wächst die Kritik. Diese Wahl war ein großes Problem, wir sind damit überhaupt nicht glücklich, sondern verlangen Fairness, sagt etwa Felix Komeheke.
This election, it was a big problem in this country. We are not happy at all. So what we want fairness.
Offizielle Stellungnahmen der SWAPO gibt es bisher nicht. Die ehemalige Befreiungsbewegung regiert Namibia seit der Unabhängigkeit 1990 unangefochten mit absoluter Mehrheit. Allerdings hatte die Partei zuletzt deutlich an Rückhalt verloren. Die Gründe dafür sind vielfältig. Ein Korruptionsskandal um die Vergabe von Fischereirechten ist immer noch nicht aufgearbeitet und wirtschaftlich geht es im Land nur schleppend voran. Die Arbeitslosigkeit ist hoch, viele Menschen leben unter der Armutsgrenze. Die SWAPO steht deshalb vor ähnlichen Herausforderungen wie andere frühere Befreiungsbewegungen in der Region. In Südafrika etwa hatte die Mandela-Partei ANC im Mai ihre absolute Parlamentsmehrheit verloren. Im Nachbarland Botswana wurde die Demokratische Partei im Oktober nach fast 6 Jahrzehnten abgewählt. Auch eine Niederlage der SWAPO galt vor der Namibia-Wahl nicht als ausgeschlossen.
In Homburg ist das Trinkwasser verunreinigt, in allen Stadtteilen außer Körberg und das nun auch schon seit Ende vergangener Woche. Frank Barbian, der Geschäftsführer der Stadtwerke Homburg, hat MSR heute Morgen am Telefon gesagt, was man da im Trinkwasser gefunden hat.
Das sind coliforme Keime, an der Stelle relativ harmlose,
und führen aber trotzdem dazu, dass wir warnen müssen. Da ist der Grenzwert bei null. Wir liegen über null. Von daher ist es erforderlich, dass momentan diese Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden.
Ja, und wie der aktuelle Stand heute ist, das hat unser Reporter Markus Persson in Homburg recherchiert. Also Markus, wie geht's weiter mit dem Trinkwasser?
Ja, also die schlechte Nachricht für die Homburger ist, sie müssen damit rechnen, dass sie noch in den kommenden Tagen das Wasser, also das Trinkwasser aus dem Hahn, wenn sie es zum Kochen etc. verwenden wollen, abkochen müssen. Das liegt jetzt aber nicht unbedingt dran, dass das Wasser immer noch so stark verunreinigt ist, sondern erst wenn zwei Wasserproben hintereinander keine schädlichen Keime mehr, also diese koliformen Keime enthalten, dann dürfen die Stadtwerke die Warnung wieder aufheben. Und diese Wasserprobenprüfung im Labor, die dauert halt unter Umständen bis zu 48 Stunden. Aber grundsätzlich rechnen wir bei den Stadtwerken schon damit, dass die Verunreinigung aktuell schon zurückgeht.
Hat man denn mittlerweile den Fehler gefunden?
Ja, offensichtlich ist es in einem Hochwasserbehälter zu dieser Verunreinigung gekommen. Was da jetzt konkret passiert ist, dazu wollten sich die Stadtwerke noch nicht äußern, denn der Behälter muss erstmal betreten und untersucht werden und dafür muss halt erstmal das Wasser aus diesem Behälter raus. Und das dauert relativ lang, hat man mir gesagt, weil dieser 3000 Kubikliter fassende Behälter ist noch mit einem zweiten größeren Behälter verbunden und dort ist die Keimbelastung null. Jetzt will man das natürlich nicht alles miteinander vermischen und deswegen lässt man das Wasser aus dem kleinen Behälter über eine 500 Meter lange Leitung ablaufen und das dauert dann entsprechend länger und mal bei den Stadtwerken hofft man aber dennoch, dass man vielleicht heute noch in den Behälter rein kann und sich die Stelle angucken kann, wo es wohl zu der Verunreinigung kam.
Mhm. Nun ist das Abkochen vom Trinkwasser für die Bürger in Homburg nervig, aber in Homburg gibt es ja auch noch einen besonders sensiblen Bereich, nämlich das Universitätsklinikum und das ist ja auch auf viel Wasser angewiesen. Wie geht man dort damit um?
Ja, also dort hat mir Florian Preuß, der Pressesprecher des Klinikums, eben noch am Telefon gesagt, man hat da relativ früh von dieser Problematik mit der Keimbelastung schon am Freitag erfahren und konnte dann noch reagieren und hat halt im Prinzip seine Wasservorräte an Trinkwasser massiv aufgestockt nochmal am Klinikum. Dort wird dann halt Trinkwasser jetzt in Tetrapacks beispielsweise auf den Stationen verteilt und es gibt auch überall Hinweise an Wasserhähnen und Spendern, dass man das jetzt nicht trinken soll, also dass es sich kein Trinkwasser ist. Aber es gibt auch andere Stationen, die haben das Problem gar nicht, denn gerade dort, wo immungeschwächte Patienten untergebracht sind, da gibt es aktuell schon Filtersysteme, die direkt an den Wasserhähnen montiert sind und dadurch kann das Wasser dort auch weiterverwendet werden. Also an der Uniklinikum kommt man ganz gut nach eigenen Angaben dort zurecht, aber natürlich auch die Restaurants und alle, die hier mit Wasser arbeiten, die haben momentan natürlich wesentlich mehr Aufwand für Zubereitung, Kochen etc.
Das Trinkwasser in Homburg, noch muss man es abkochen, aber die Ursache der Verunreinigung scheint gefunden. Markus Persson hat uns informiert. Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Heute ist der Himmel meist wolkenverhangen. Am Nachmittag kommt hier und da Regen dazu. Die Temperaturen liegen bei maximal 6 bis 10 Grad. Auch in der Nacht viele Wolken. Schauer werden gegen morgen vom Hochwald her häufiger. Die Temperaturen gehen in der Nacht zurück auf 6 bis 3 Grad. Morgen am Dienstag dann erst oft stark bewölkt und hier und da Regenschauer, am Nachmittag nur noch selten Schauer und ab und an mal Sonne, Höchstwerte morgen 5 bis 8 Grad. Das war's von der SR Info Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Wir hören uns wieder um 17.30 Uhr zur Bilanz am Abend. Bis dann, tschüss.
SR Info Auslandspresseschau.
Die internationale Presse blickt heute auf den wieder aufgeflammten Bürgerkrieg in Syrien. Die Zeitung Politiken aus Dänemark schreibt dazu, war der Bürgerkrieg in Syrien nicht gerade überstanden? Aber nein, der Bürgerkrieg war weder gelöst noch unterbrochen. Die Eskalation in Aleppo kann ein Zeichen dafür sein, dass die Unterstützer des syrischen Präsidenten Assad, Russland, Hisbollah und Iran anderes im Kopf haben. Das russische Militär hat genug zu tun in der Ukraine. Die Hisbollah-Miliz im Libanon ist teilweise zerschlagen worden. Der Iran läuft Gefahr, selbst in einem Krieg mit Israel zu enden. Assad hat also gute Gründe dafür, zu befürchten, alleine zu Hause zu sein. Die britische Times glaubt dagegen nicht daran, dass Russland und der Iran Syrien aufgeben werden. Obwohl Russland mit dem Krieg gegen die Ukraine beschäftigt ist und dadurch geschwächt wurde, ist es immer noch in der Lage, Machthaber Assad Verstärkung zu schicken. Und für den Iran ist Syrien das, was er als sein strategisches Vorfeld betrachtet, eine Frontlinie gegen seinen Erzrivalen Israel. All dies lässt noch mehr Tod und Leid für die syrische Bevölkerung erwarten. Sollte der syrische Präsident Assad im Zuge der jüngsten Eskalation der Kämpfe stürzen, wäre das eine gute Nachricht für das Land, meint die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz. Nach mehreren Jahren Friedhofsruhe, die sich vor allem in den vom Regime beherrschten Gebieten ausgebreitet hat, könnte nun ein erster Schritt in Richtung einer neuen Ordnung folgen. Die wird es nicht geben, solange Assad an der Macht ist. Klar ist allerdings auch, dass die Islamisten nicht nur Gegner von Assad sind, sondern auch Gegner einer liberalen Demokratie wären. Die Art und Weise, wie sie bislang in ihrem Herrschaftsgebiet vorgingen, deutet darauf hin, dass in Syrien auch nach einem Sturz des Assad-Regimes keine friedlichen Zeiten anbrechen werden. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Ulf Hilbert.